Und ich finde es irgendwie passend, dass wir den Text heute Morgen haben, den wir haben. Wir sind in Markus Kapitel 4. Entschuldigung. Bei einer sehr bekannten Geschichte. Ich glaube, alle in diesem Raum kennen diese Geschichte, wenn ihr schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs gewesen seid oder im Kigo gewesen sind. Wir sind in Markus Kapitel 4, Vers 1 und ich bete kurz für uns. Danke, Jesus, für diese Zeit. Wir danken dir für alles, was du durch die Bitzers tust. Herr, wir bitten dich, dass du sie segnest und weiterhin versorgst, da in Ägypten. Herr, wir danken dir für die Arbeit. Herr, wir bitten dich jetzt, dass du zu uns redest, dass du uns ermutigst durch dein Wort. Herr, wir brauchen dich in deinem Namen. Amen. Markus Kapitel 4, ich möchte den ersten 9 Versen erstmal vorlesen. Und wiederum fing er an, am See zu lehren. Und er versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre, hört zu, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel. Und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anders aber fiel auf dem felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anders fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Und es brachten keine Frucht. Und anders fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wo befinden wir uns, Jesus, hier in unserem Text? Matthäus berichtet uns in Matthäus Kapitel 13, Vers 1, dass dies am selben Tag geschah, an dem Jesus beschuldigt wurde, auch von Beelzebul besessen zu sein. Diese Geschichte, was wir auch letzte Woche geguckt haben. Und nach dieser Konfrontation muss Jesus das Haus verlassen haben und mit seinen Jüngern und der Menge zum See gegangen sein, wo es mehr Platz gab. Wir haben gesehen, wie voll das Haus war letzte Woche, dass sogar seine Familie ihn nicht besuchen kommen konnte. Und die Menschenmenge, die ihm aus dem Haus folgte, war so groß hier, dass er nochmal in ein Boot steigen musste, damit er nicht von den Menschen erdrückt wurde. Wir reden nicht von hunderte Leute, wir reden von tausende Leute, die um Jesus herum sind. Und Jesus ist ins Boot gestiegen. Aber wer war mit ihm in das Boot? Er waren seine Jünger. Sie waren gewissermaßen gezwungen, vorne in der Klasse zu sitzen. Ich weiß nicht, wo ihr in der Schule gesessen habt. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige von euch nicht ganz vorne gesessen haben. Ich auch nicht. Ein junger Jesus zu sein bedeutet, und wir haben viel darüber gelernt in den letzten paar Wochen, was es bedeutet, junger Jesus zu sein. Ein junger Jesus zu sein bedeutet, ein Schüler Jesus zu sein. Wir müssen in der ersten Reihe sitzen, damit wir hören können, damit wir alles, was er tut und sagt, wie einen Schwamm aufsaugen können. Und das ist einer der Gründe, warum ich meine Zeit als Pastor hier in unserer Gemeinde mit einem Evangelium beginnen wollte. Wir könnten nicht näher an Jesus' Herzschlag kommen als durch das Markus-Evangelium oder Johannes-Evangelium oder Lukas-Evangelium. Und das berichtet uns über sein Leben. Und das bringt uns ihm näher. Und das ist genau, wo wir sitzen sollen. Wir sitzen als Gemeinde am Sonntagmorgen in der ersten Reihe sozusagen. So können wir hören und verstehen, was Jesus zu uns sagen möchte. Mir ist klar, dass ich zu einigen Menschen hier heute Morgen spreche, die vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind. Aber es ist nicht falsch daran, den Boden unserer Herzen zu überprüfen. Denn seien wir ehrlich, das Leben kann uns hart machen. Das Leben und seine Sorgen können uns auch manchmal überwältigen. Und so wie wir zu einem Arzt gehen, um körperliche Gesundheit überprüfen zu lassen, können wir auch zum Gottes Wort, um unsere eigene geistliche Gesundheit überprüfen zu lassen. Und genau das will Jesus heute Morgen tun. Und er tut es auf eine sehr interessante Weise. Und Vers 2 lesen wir, dass er sie viele Dinge in Gleichnissen lehrte. Markus erzählt uns nicht alles, was Jesus gelehrt hat. Und die anderen Evangelien auch nicht. Johannes in seinem Evangelium sagt, dass es eigentlich nicht genug Bücher gibt für alle Stories über Jesus. Sein Leben war so ausreichend, so groß, dass es nicht genug Bücher gibt. Aber Markus erzählt uns, was wichtig war. Was sind Gleichnisse? Wir haben letzte Woche kurz darüber gesprochen. Gleichnisse sind Sachen, die parallel zueinander liegen, nebeneinander liegen, so dass wir sie verstehen können. Nicht schwer zu komplizieren oder schwer zu verstehen. Ein Kommentator hat es so ausgedrückt. Gleichnisse sind irdische Geschichten, die eine himmlische Wahrheit beschreiben. Ich finde das ziemlich passend. Gleichnisse sind irdische Geschichten, die eine himmlische Wahrheit beschreiben. Und das werden wir hier auch sehen. Diese Geheimnisse sind nicht kompliziert. Diese Gleichnisse sind nicht kompliziert. Sie benutzen ganz einfache menschliche Dinge, so dass wir sie verstehen können. Und Jesus tut dies wirklich meisterhaft, wie ein guter Lehrer würde. Betrachten wir dieses Gleichnis zunächst auf seiner oberflächlichen Ebene. Wir sehen einen Seemann. Ich habe wirklich mit dem Wort zu kämpfen, sorry. Seemann, Bauer. Ich habe mehrmals geübt heute Morgen. Der Bauer ist auf dem Feld und sät. Und wir stellen uns vielleicht einen Bauer hier vor, der einen John Deere Traktor führt und hoch und runter und ganz ordentlich, wie wir oft sehen, in dem Feld die Samen bringt. Aber das ist nicht das Bild, was Jesus vor Augen hat, als er diese Geschichte erzählt hat. Dies aber ist der Bauer mit einem Sack voller Samen über der Schulter, der die Samen mit der Hand ausstreut, während er auf dem Feld auf und ab geht. Das ist die Geschichte hier. Und wir sehen, dass die Samen, die der Bauer sät, auf verschiedene Bodenarten fallen. Wir haben Samen, die auf einen Weg fallen. Ein Weg ist normalerweise durch den Verkehr von Tieren und Menschen, die ihn benutzen, hart. Wir kennen das. Und das macht es den Vögeln gleich leicht, vorbeizukommen und von den Samen zu naschen. Wir haben auch Samen, die auf felsigen Boden fallen. Und die Rede ist von einer dünnen Erdschicht, die direkt über einer Felsschicht liegt. Da das Gestein nicht sehr tief ist, ist es warm. Und das führt dazu, dass die Samen schnell keimen. Aber wegen der der Gasteinsicht gibt es für die Wurzeln keinen wirklichen Platz zum Wachsen. Darüber verwelken die Pflanzen und sterben, lesen wir. Andere Samen fielen zwischen Dornen und Unkraut. Das bedeutet nicht, dass er zwischen Büsche fiel, sondern dass er in einen Bereich fiel, der an der Oberfläche gerodet worden war. Aber die Wurzeln der Dornen und des Unkrauts bleiben. Als der Samen zu wachsen begann, wurde also von den Dornen und dem Unkraut die Nachwuchs erstickt. Sie wachsen zusammen auf. Und schließlich fielen einige Samen dort, wo sie fallen sollten. Sie fielen dorthin, wo der Boden entsprechend vorbereitet war, wo die Erde weich, dunkel und reichhaltig war. Und in diesem Boden sehen wir das Leben. Wir sehen eine gesunde Produktion von Früchten. Er wurde zu einem bestimmten Zweck gepflanzt, diese Samen. Und diese Samen erfüllen ihr Zweck. Jeder Samen war eine Investition, die eine Dividende von 30, 60 und auch 100% einbrachte. Das ist echt gute Dividende hier. Und Jesus beendet diese Geschichte mit einem Befehl: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wenn ich diese Geschichte lese, sehe ich vor meinen geistigen Augen die Jünger, die da saßen, in diesem Boot und das alles gehört haben. Und ich stelle mir das ein bisschen lustig vor, so Andreas sagt zu Petrus: Hey, hast du das verstanden? Ja. Ja, aufgenommen. Ja, klar. Das ist. Aber wir wissen, dass sie eigentlich das nicht verstanden haben. Jesus will mit seinem Gebot sagen: Hey, hört zu, was ich euch sage. Es gibt in dieser Geschichte etwas, worüber ihr echt nachdenken müsst. Was war das? Warum hat Jesus das überhaupt gesagt? Warum hat er angefangen, in Gleichnissen zu reden? Er erzählt uns genau warum in Verse 10 bis 12. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Was meint Jesus? Wir wussten auch nicht, worauf Jesus mit diesem Gleichnis hinaus will, wenn er uns die Bedeutung nicht gesagt hätte. Wir sind dankbar, dass wir später genau lesen werden, was Jesus mit diesem Gleichnis meinte. Aber zuerst erklärt uns Jesus den Zweck seines Redes in Gleichnissen. Er sagt zuerst zu seinen Jüngern und denen, die ihm wirklich folgten, als er mit ihnen allein war: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben worden. Und es gibt uns schon einmal einen wichtigen Hinweis. Gleichnisse sagen uns etwas Wichtiges über das Reich Gottes. Wir müssen etwas über das Wort auch Geheimnis oder Mysterium verstehen. Besonders wenn es in unserem Neuen Testament verwendet wird. Es geht um etwas, das wir nicht verstehen können, wenn Jesus oder der Geist es nicht offenbart. Aber weil wir zu Jesus gehören, weil wir sein Wort haben und auch seinen Geist haben, können wir die Geheimnisse Gottes und seines Reiches auch verstehen. Dies ist eine Gabe Gottes. Wie Jesus hier sagt, die uns gegeben wurde. Euch ist gegeben worden. Wir haben das Verständnis, Gottes Wort zu verstehen, dieses Gleichnis zu verstehen. Es gibt keine Geheimnisse hier. Es gibt keine extra komische Auslegung hier. Und Jesus vergleicht es mit denen, die außerhalb stehen. Wir können es verstehen. Aber das heißt, für diejenigen, die nicht zu seinen Jüngern sind, sind es nur Gleichnisse, Geschichten oder eine wirkliche geistliche, ohne eine wirkliche geistliche Bedeutung. Warum lehrt Jesus in Gleichnissen? Weil das Herz des Menschen hart sind. Wir haben diese Härte bis zu diesem Punkt im Markus-Evangelium gesehen. Eine Härte des Herzens, die darin gegipfelt, dass sie ihn beschuldigen, durch die Macht des Satans zu wirken. Die Gleichnisse bewirken zwei Dinge für den Ungläubigen. In gewisser Weise sind diese Gleichnisse ein barmherziges Urteil über die Menschen. Über Menschen, die nichts wirklich mit Jesus zu tun haben wollen. Wir lesen dies durch das Zitat aus Jesaja Kapitel 6, Vers 9 und 10. Dort rief Gott Jesaja auf, sein Wort zu seinem Volk zu sprechen. Aber das Volk wollte nicht hören und wurde gerichtet. Wie hätte dir diesen Dienst gefallen? Hey, geh, rede mit dem Volk, aber sie werden nicht wirklich auf dich zuhören. Super, freue mich auf den Dienst. Wann darf ich anfangen? Du wirst nicht Erfolg haben. Das war genau Gottes Wort an Jesaja. Ich möchte dich ermutigen, diese Woche Matthäus Kapitel 13 zu lesen, weil im Matthäus-Evangelium erhalten wir eine etwas ausführliche Erklärung der Ereignisse hier im Markus-Evangelium. Und Jesus gab ihnen, was sie wollten. Sie wollten nichts von Jesus hören. Sie wollten ihn nicht so wirklich kennen. So hat er gesagt, okay, ich werde in Gleichnissen reden. Wir werden nach dem beurteilt, was wir wissen. Und darin ist es auch barmherzig von Jesus, dass er sie nicht alles erklärt haben, was er damit meinte. Weil Wissen ist Verantwortung. Ein Arzt hat eine große Verantwortung gegenüber seinen Patienten, weil er viel weiß. Er lehrt ständig die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und muss dies anwenden. Das ist seine Verantwortung. Und das ist seine große Verantwortung. Ein Vater und eine Mutter haben eine große Verantwortung gegenüber ihren Kindern, weil sie mehr wissen als ihre Kinder. Außer Teenager, sie wissen alles. Das weiß ich auch, als ich noch 17 war. Nie was Dummes gemacht. Aber Eltern haben eine große Verantwortung für ihre Kinder, weil sie eigentlich mehr wissen als ihre Kinder. Und eines Tages werden die Menschen hier in dieser Geschichte und jeder Mensch vor Jesus stehen und verantwortlich sein, für was sie über ihn wissen. Und so Jesus sagt, okay, euch ein bisschen zu schützen. Ich rede jetzt ab sofort in Gleichnissen. Seien wir ehrlich, dieses Thema macht keinen Spaß, das Urteil. Gott respektiert die menschliche Entscheidung. Denn ohne menschliche Entscheidung ist keine Beziehung möglich. Ich kann niemanden zwingen, mich zu lieben. Ich kann niemanden zwingen, Zeit mit mir zu verbringen. Und Gott tut das auch nicht. Letzten Endes respektiert Gott deine Entscheidung, aber deine Entscheidung hat ewige Konsequenzen. Genauso wie die Entscheidung, die wir treffen, unsere menschlichen Beziehungen auch beeinflussen. Und die Gleichnisse waren eine Form des barmherzigen Gerichts, weil Jesus ihnen Wissen vorenthält. Also sie waren auch dazu da, aber sie waren auch dazu da, Interesse an der geistigen Wahrheit zu wecken. Jesus wollte, dass die Menschen Fragen stellen, dass sie nachdenken, dass sie wirklich die Wahrheit suchen. Und Jesus will und kann Sünden vergeben. Wir haben das letzte Woche gesehen. Aber es muss ein Herz sein, das ehrlich ist. Ein Herz, das offen für die Wahrheit ist. Und die Jünger waren offen für die Wahrheit. Sie saßen da am Boot. Sie haben alles aufgegeben. Sie waren bereit, Jesus zu folgen. Und das hat sie wirklich was gekostet. Wir haben das bei Matthäus gesehen. Hat seinen sehr lukrativen Steuerbeamtstatus abgegeben. Hat Jesus nachgefolgt. Und er könnte nicht zurückgehen. Sie wollten wissen, was Jesus hiermit meinte. Und ich bete, dass jeder von uns das gleiche Herz für Gottes Wort hat. Dass wir uns nicht damit begnügen, nur genug zu wissen, um über die Runde zu kommen. Genug zu wissen, um in den Himmel zu kommen. Sondern, dass wir Jesus wirklich kennen wollen. Dass wir keine Schüler sind, die sich damit zufrieden geben, hinten im Klassenzimmer zu sitzen und mit einem 3 durchzukommen. Das Leben bietet so viel mehr an. Das Leben mit Jesus bietet so viel mehr an. Ich hoffe, dass dieser Text in uns Herzen erwecken ein Geist, ein Wunsch. Ich möchte alles haben, Jesus, von dir, was ich haben kann. Weil darin liegt die Fülle des Lebens. Was ist Jesus' Erklärung für dieses Gleichnis? Lass uns die Verse 13 bis 20 lesen. Und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Bauer sät das Wort, die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. In gleicher Weise, wo auf steinige Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Jesus weist zunächst auf die Bedeutung dieses Gleichnisses für das Verständnis aller seiner Gleichnisse hin. Wenn er fragt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr alle Gleichnisse verstehen? Es bedeutet, dass irgendwas in diesem Gleichnis gibt, was uns hilft, alle anderen Gleichnisse zu verstehen. Es gibt irgendwas hier. Es hilft uns, andere Gleichnisse auch zu verstehen und zu übersetzen. Im britischen Museum in London befindet sich ein interessanter Stein. Eines der besten Museen, in dem ich je war. Und wenn du in London bist, musst du dieses Museum besuchen. Es ist echt interessant. Die Engländer haben wirklich die Welt erobert und alles zurück nach Hause gebracht. Im Museum findet sich ein Stein, der Rosettenstein heißt. Es wurde eigentlich von französischen Soldaten in Ägypten gefunden, als Napoleon da während seines Krieges mit seinen Soldaten da war. Und die Geschichte ist, dass die Franzosen wollten eine Festung bauen. Und als sie alles da ausgegraben haben, haben sie gemerkt, dass da ein Stein lag. Sie haben diesen Stein ausgehoben, das angeguckt und gemerkt, dass es 3 Sprachen auf diesem Stein gab. Ägyptische Hieroglyphen, Griechisch, Altgriechisch, Koinonia und eine andere ägyptische Sprache. Weil wir können immer noch Altgriechisch sprechen und lesen, aber wir können zu der Zeit kein ägyptische Hieroglyphen mehr lesen. Aber wegen diesem Stein ist eine neue Epoche der Geschichte entstanden. Plötzlich können wir verstehen, was die alten Ägypten gesagt, gedacht und geschrieben haben. Und dieser Stein ist da in London zu sehen. Die Engländer haben irgendwann die Franzosen besiegt und dann selbst den Stein genommen und nach Hause gebracht. Und genauso ist auch dieses Gleichnis. Es hilft uns, alle anderen Gleichnisse zu verstehen. Was ist der Schlüssel zum Verständnis? Der Bauer sät das Wort. Das ist der Schlüssel. Was ist das Wort? Es kann nur Gottes Wort sein, oder? Der Schwerpunkt des Textes liegt nicht auf demjenigen, der die Aussaat vornimmt, sondern auf der Samen, dem Wort Gottes und die Reaktion auf diesen Samen. Wir dürfen die Macht des Wortes Gottes niemals unterschätzen. Es ist das, was Gott in erster Linie benutzt, um Leben zu verändern. Ich glaube, viele von uns hier heute Morgen können das genau auch bezeugen. Gott hat durch sein Wort zu mir gesprochen und mein Leben verändert. Wo immer Jesu hinging, lehrte er das Wort. Wo er auch immer Paulus hinging, auf seine Missionsreise, war er immer in der Synagoge und hat Gottes Wort gelehrt. Aber wir sehen auch in der Bibel viele verschiedene Reaktionen auf das Wort Gottes. Wie auch bei unseren Freunden und unseren Familien. Wir sehen unterschiedliche Reaktionen auf das Wort Gottes in unserem eigenen Leben, wenn wir ehrlich sind. Weil es gibt Passagen, wo wir denken, Gott, wirklich? Jetzt? Du willst wirklich, dass ich so denke und mein Leben so leben? Aber das ist genau, was Gottes Wort sagt. Was Gottes Wort ist. Denn das Wort Gottes laut Hebräer Kapitel 4, Vers 12 ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidigen Schwert. Und es dringt durch, bis es sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein scheidet. Und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Und das ist genau das, was das Wort Gottes tut. Wir alle haben seine Wirken in unserem Leben erfahren. Und Jesus weist in diesem Gleichnis auf 4 verschiedene Bodenbeschaffenheiten unser Herzen hin. Sie zu 4 verschiedene Reaktionen auf das Wort Gottes führen können. Was sind die vier Reaktionen auf das Wort Gottes hier in dieser Geschichte? Die erste Boden ist der Boden des Wegens. Wie wir schon gesagt haben, war es harter Boden, festgetrockneter Boden. Boden, wie wir da in den Bildern von Ägypten gesehen haben. Ein Boden, von dem die Vögel die Samen leicht fressen konnten. Wer sind die Vögel hier, laut Jesus? Sie sind ein Bild für Satan. Der kommt und das Wort Gottes aus den Herzen der Menschen stiehlt. Und beachte, dass die Handlung Satans als sofort beschrieben wird. Markus in seinem Evangelium liebt das Wort sofort. Und hier finden wir das Wort nochmal. Satan vergeudet keine Zeit, so wie ein Vogel keine Zeit vergeudet, wenn Futter auf dem Boden liegt. Es war immer so interessant in Kalifornien, als auch Folks, die Möwen da am Strand, sie sind wirklich wie Bombardiere auf dich gekommen, wenn du ein bisschen Essen in der Hand hattest. Sie lassen sich keine Zeit, sie nehmen das. Die Frage ist, wie kann Satan das Wort Gottes stehlen? Wir müssen uns immer in Acht geben, dass Satan ein Lügner ist. Und die Bibel nennt ihn den Vater der Lüge. Satan kann das Wort Gottes in unserem Leben stehlen, indem er uns über das, was Gott gesagt hat, anlügt. Und uns glauben mag, dass Gott wirklich nicht so gut ist. Dass er uns nicht so wirklich liebt. Und Satan will nicht, dass der Same, den Gott liebt, eine Chance hat, Wurzel zu schlagen in unserem Herzen. Das Wort Gottes ist zu mächtig. Es ist zu gefährlich für ihn. Es ist zu lebensverändert, als dass man es einfach lieben lassen kann. Also kommt er schnell. Der zweite Boden ist der Boden des felsigen Bodens. Es ist die Saat, die schnell wächst, weil sie das Wort Gottes mit Freude aufgenommen hat und doch auch schnell stirbt, leider. Weil sie Bedrängnis und Verfolgung um das Wortes willen hat. Und leider sehen wir das oft. Und ich denke manchmal, dass die Prediger daran schuld sind, die über das Christentum reden, als ob man nur Christ sein musste, dann wäre alle Sorge und Probleme vorbei. Die Bibel benutzt das Wort Christ dreimal. Die Bibel benutzt das Wort Nachfolger über 260 Mal. Ich glaube, es gibt einen sehr guten Grund dafür. Jesus kam bei seinem ersten Kommen nicht, um den Welthunger zu stoppen oder die Menschen davon abzuhalten, dumme Dinge wie Krieg zu machen. Er kam, um uns geistig zu heilen, um uns die Möglichkeit zu geben, eine Beziehung zu ihm, dem ewigen, liebenden Gott zu haben. Und das Christsein gibt uns eine andere Perspektive, eine Perspektive, die die Welt nicht teilt. Und weil sie sie nicht teilt, kann sie uns Schwierigkeiten bereiten. Es kann dazu führen, dass wir für unser Glauben verspottet und im schlimmsten Fall sogar getötet werden. Wir sagen nie, werde Christ, und dann wird es dein Leben mit deiner Familie schwieriger machen. Wir sind nicht dazu berufen, Christen zu machen. Wir sind berufen, Jünger zu machen. Jesus nachzufolgen, wird schwer sein. Es wird uns was kosten, genau wie es der Jünger was gekostet hat. Aber wir glauben irgendwie anders. Aber Jesus nachzufolgen ist das Beste auch, was man machen kann. Er gibt alles zurück, was man aufgegeben hat. Man kann Gott nicht mehr geben, als er zurückgibt. Habe ich auch in mein eigenes Leben erfahren. Die dritte Art von Boden ist der Boden, der von Dornen durchzogen ist. Das heißt, von den Sorgen dieser Welt, von dem Betrug des Reichtums oder dem Verlangen nach anderen Dingen. Und wegen dieser Dornen wurde das Wort Gottes erstickt. Und wenn es eine Bodenart gibt, die am direktesten zu den Kämpfen spricht, die wir hier in der westlichen Welt am meisten sehen, ist es diese. Wir sind ein abgelenktes Volk. Wir sind durch Reichtum, Sorgen und Wünsche total abgelenkt. Es gibt einen Grund, warum Jesus das Streben nach Reichtum als trügerisch bezeichnet. Reichtum ist nicht Schlechtes. Aber wir neigen als Menschen dazu, ihm zu vertrauen. Reichtum liegt uns an. Lügt uns wirklich an. Er sagt uns, dass wir mit einem Betrag von X auf dem Konto zufrieden sein können. Wenn das nie der Fall ist. Unser Verlangen sagt uns, dass wir glücklich sein werden, wenn wir das haben. Aber das stimmt auch nicht. Wir sind oft nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Und das ist ein Vers, an den ich mich immer wieder erinnern muss. Gottesfurcht und Zufriedenheit sind ein großer Gewinn. Reichtum und Dinge werden uns nicht befriedigen. Unsere größte Zufriedenheit werden wir in der Gottesseligkeit finden. Wenn du mit dem Wunsch nach mehr zu kämpfen hast, glaub heute Morgen an Gottes Wort. Glaub, dass deine größte Zufriedenheit nicht im Haben liegt, sondern darin, ein Jünger Jesu zu sein. Und die letzte Art von Boden ist der gute Boden. Die Samen landen und finden gute, dunkle, gesunde Erde. Und das ist der Boden, der Früchte hervorbringt. Der so produziert, wie er sollte. Und wo nichts verschwendet, gestohlen oder unterdrückt werden kann. Worum besteht der Unterschied zwischen dem Boden? Ich glaube, es ist die Akzeptanz des Wortes Gottes. Es ist der Glaube. Es ist der Glaube an Jesus Kraft und Wahrheit. Das ist der Unterschied. Ich denke, der Zeitpunkt, zu dem wir als Gemeinde diesen Abschnitt, wie ich am Anfang gesagt habe, durchgehen, ist interessant. In unserer christlichen Kalender haben wir die Passionwoche vor uns. Und es ist eine Zeit, in der sich unsere Herzen auf Karfreitag und Ostern vorbereiten sollten. Und die Geschichte von Ostern ist die Geschichte von Tod und Leben. Es ist die Geschichte einer großen Ernte von Seelen, weil Jesus gestorben und auferstanden ist. Ich möchte dich ermutigen, dem Wort Gottes heute Morgen zu glauben. Dem Wort Gottes diese Woche zu glauben und ihm Raum zu geben in deinem Leben und in deinem Herz. Dass das Wort Gottes dich auf das wichtigste Tage des Christentums vorbereitet. Es ist eigentlich nicht Weihnachten. Weihnachten macht am meisten Spaß. Aber eigentlich die wichtigsten Tage unseres Glaubens sind Freitag und Sonntag diese Woche. Und Gott will unser Herzen dafür vorbereiten. Wenn du merkst, dass dein Herz anders ist als gute Erde heute Morgen, dann lass Gottes Wort dein Herz heute Morgen ändern. Sag Ja zu Jesus. Ich möchte dich verstehen. Ich möchte dich diese Woche besser verstehen. Ich möchte nicht der Schule in der Ecke sitzen, der da hinten sitzt, seinen Daumen dreht. Ich möchte ganz vorne sein. Ich möchte alles erleben diese Woche, was du für mich hast, Jesus. Ich will nochmal daran erinnert werden, dass du mich liebst. Dass du für mich gestorben bist und dass es ein Leben nach dem Tod gibt, wie wir nächste Woche Sonntag besprechen werden. Ich glaube, es ist passend, dass wir diesen Text heute Morgen vor uns hatten. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, du siehst unser Herzen. Du siehst, wie unsere Herzen momentan aussehen. Herr, wir bitten dich, dass du aufräumst, weich machst. Herr, dass dein Wort nicht nur unser Herzen erstickt wird, sondern dass es aufblüht. Dass es zum Frucht bringt in unserem Leben, diese Woche. Morgen, Freitag, Sonntag nächste Woche. Herr, dass wir uns immer mal wieder unser Herz prüfen und sagen, okay, Herr, wo ist mein Herz? Mach mein Herz weich zu dir, für dich, nochmal. Das ist unser Wunsch, Jesus, dir nachzufolgen, mit dir zu gehen durch gute und durch schwere Zeiten. Segne du dein Volk diese Woche, diese besondere Woche, Jesus, dass sie erkennen, wie gut du bist, wie liebevoll du bist und welche Gedanken du für sie hast, Jesus. In deinem Namen. Amen.